Vielleicht sollte man da optimistischer drauf schauen oder vielleicht mikrooptimistischer und kleine Erfolge schon verbuchen, um die Lesemotivation zu steigern, die ja ganz wichtig ist und die eigentlich die zentrale Voraussetzung, um Leseförderung gestalten zu können.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 126. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum Freigeistern-Gespräch. Wertegeistern heißt es, denn das treibt nicht nur mich um. In den letzten Jahren haben wir 25% der LeserInnen verloren. Nach der Grundschule können 25% der Kinder nicht richtig lesen. Die Technik, das Handwerk des Lesens fehlt. Und wie sollte da Lesebegeisterung, Lesekompetenz entstehen, von der wir alle wissen, wie entscheidend sie ist, und zwar individuell und gesamtgesellschaftlich. Eine beschäftigt sich damit seit vielen Jahren und ich freue mich entsprechend außerordentlich, heute Professor Dr. Sabine Anselm als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Sie hat selbst Deutsch, Latein und evangelische Religionslehre am Gymnasium unterrichtet, bevor sie promoviert und sich habilitiert hat. Seit 2014, seit der Gründung, leitet sie die Forschungsstelle Werteerziehung und Lehrerbildung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem digitale Bildung, Werteerziehung im Deutschunterricht und Demokratiebildung. Außerdem hat sie umfangreich zum Thema ästhetische und ethische Bildung geforscht und publiziert. Was Werteerziehung meint, worin der Wert des Lesens liegt, wie Leseförderung greifen kann und wie sich vielleicht das Blatt wenden lässt hin zu mündigen LeserInnen und damit ja auch zu mündigen BürgerInnen, über das und vieles mehr werden wir gleich sprechen. Vorher aber gibt es wie immer an dieser Stelle für euch das Freigeistern-Auftaktgedicht. Liebe Sabine, bitte sehr.
Yoko Tawada, saftige Fehler. Wer hat die Wassermelone halbiert? Ihre nördliche Hälfte schwitzt, wie ein cremiger Urlauber. Gewissen ins rosa Fleisch, gestoßen auf eine Ader der verblassten Samen. Kernlos sollte sie werden. Manipuliert in der frisch gepressten Freiheit. Die Schatten winziger Samen vermehren sich in einem Polyesterklima. Viel zu klein, um den Satz zu beenden. Die Züchtung braucht keine Sonne. Der Winter liegt vor mir. Jedes Mal erneut lauwarm und tödlich.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Sabine. Wie schön, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank, liebe Christine. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Wir haben uns heute ja viel vorgenommen. Wir wollen übers Lesen sprechen, was ja in dem Podcast wirklich Sinn macht. Bevor wir das tun, fangen wir wie immer mit dem Freigeistern-Fragebogen an. Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
Ja, es ist schwierig, wenn man das sagen muss, als eine Person, die sich viel mit Leseförderung und Lesen beschäftigt. Aber ich war eher das Gegenteil. Ich würde sagen, ich war sehr fasziniert von literarischen Texten, aber habe eher wenig gelesen und dafür intensiver.
Gab es ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
Ja, dieses ein Lieblingsbuch hat mir etwas Schwierigkeiten gemacht. Ich habe mehrere, würde ich sagen. Also und ein, sagen wir mal, im ersten Anfängen oder eines, was mich bis heute begleitet, ist Frederik von Leo Leoni. Ein Bilderbuch, wie es immer so heißt, was vermeintlich nur für Jüngere ist, aber das es in sich hat, was ich durch alles als Lieblingsbuch bezeichnen würde. Aber auch Momo von Michael Ende ist ein Lieblingsbuch der Kindheit.
Kannst du kurz beschreiben bei beiden, warum?
Die Macht der Fantasie und die Faszination bei Frederik für die Kraft der Worte, die dann zu Sonnenstrahlen im Winter werden können. Das hat mich nachhaltig begleitet und beeinflusst und auch beeindruckt. Und Leo Leoni ist ein Autor, der das unglaublich gut in eine Geschichte gefasst hat, finde ich. Es gibt ja auch andere Bücher von ihm, aber speziell Frederik, die Kraft der Fantasie, der Held, der eigentlich ganz unscheinbar und klein ist und dann ganz groß rauskommt. Das ist eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Und ähnlich auch bei Momo, die ja das Potenzial hat, im Grunde zu einer Zeitenwende zu führen, zu einer Entschleunigung, zu einer Konzentration auf das Wesentliche. Also eine Figur aus dem Kinderbuch, die uns auch heute immer noch sehr viel zu sagen hat. Und das hat mich schon bei der kindlichen Lektüre stark beeindruckt.
Und bei beiden ist es ja eine Feier der Fantasie. Gibt es ein Buch, das dich als Kind nachhaltig erschreckt hat?
Ja, das ist ganz interessant. Ich höre ja den Podcast selber auch seit schon einigen Jahren und war dann immer sehr gespannt, was sind die Antworten. Und dann ist es wirklich spannend, mal in die eigene Lesebiografie auch zurückzutauchen. Und da kann ich gleich im Bild bleiben, Der kleine Wassermann von Ottfried Preußler. Das war für mich wirklich so, dass ich dachte, wie kann das sein, dass man unter Wasser leben kann? Und das hat mich wirklich, ja, ich würde schon sagen, erschreckt, fasziniert. Bleibt aber so im Bereich, würde ich jetzt rückblickend sagen, der Begeisterung für die Fantasie und für die Möglichkeit, durch Literatur in ganz andere Welten abzutauchen, im wahrsten Sinn des Wortes. Also ein erstaunendes Erschrecken.
Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch?
Ja, die herausfordernden Fragen. Also ich habe mich entschieden für Wolf von Sascha Stanisic. Es sind wechselnde Lieblingsbücher, aber das gefällt mir außerordentlich gut. Es ist eine humorvolle Auseinandersetzung mit einer Klassenfahrt und erlebnispädagogischen Zugängen beziehungsweise deren Grenzen. Und eigentlich hat das Buch, und das gefällt mir dann eben so gut, einen sehr traurigen Anlass, nämlich das Mobbing eines Mitschülers oder das Gemobbtwerden eines Mitschülers. Das hat wohl auch autobiografischen Anteil, dieses Buch. Es ist aber eben kein pädagogisches Kinder-Jugendbuch, sondern eines, was unglaublich humorvoll erzählen kann. Und das wiederum rekurriert auf eigene Erfahrungen meinerseits, die ich ja selbst auch als Lehrerin solche Schullandheimfahrten, Klassenfahrten, Erlebnis, pädagogische Aktionen begleitet habe. Und es gefällt mir von daher einfach außerordentlich gut.
Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
Ich beschäftige mich ja viel mit der Werteerziehung und lese dann eben auch Bücher mit, ich sag mal, herausfordernden Themen, Inhalten, die ich für schulischen Unterricht fruchtbar machen möchte. Und da habe ich mich beschäftigt mit einem Text, der sich um Magersucht Gedanken macht, von Brigitte Blobel, Meine schöne Schwester. Und das hatte einen dermaßen pädagogischen Zeigefinger, dass ich es nicht zu Ende lesen konnte, habe ich einfach nicht ausgehalten. Also das war mir zu viel.
Ja. Und ich finde es so schön, du sagst es jetzt zum zweiten Mal, du als gelernte Pädagogin, großartig, da werden wir später sicher noch drauf zurückkommen, dass das negativ ist, eben der erhobene Zeigefinger, die Pädagogik, das verträgt sich nicht mit der Literatur. Und ja, Brigitte Blobel war da ziemlich direkt.
Genau so kann man das sagen.
Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Das ist Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil. Das ist so ein Buch, was mich immer wieder verlockt und was ich einfach nicht hinkriege. Da kann ich vielleicht auch mal länger drüber nachdenken, warum das so ist. Das habe ich auch versucht, aber ich kann es dir nicht sagen. Das ist so eines, was immer noch auf dem Lesestapel liegt.
Vielleicht ist das eine tolle Überleitung zur nächsten Frage. Ab wann ist ein Buch zu dick? Denn Der Mann ohne Eigenschaften ist zumindest dick. Also das Buch, nicht der Mann.
Ja. Nee, aber das könnte tatsächlich zur Lösung führen für mich. Weil, also wenn ich ein Buch in die Hand nehme, fange an zu lesen und dann schaue ich, wie viele Seiten sind es denn eigentlich, dann ist das Buch zu dick und ich lege es wieder weg. Wenn ich so kalkulieren muss, also wie viel Aufwand für die Geschichte lohnt sich das, dann ist es mir zu dick.
Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichts?
Ja, die ist ganz kurz. Von allen Künsten lautet diese Zeile des Lieblingsgedichts. Sie ist von Gintaras Radžaukas, der in Litauen lebt und arbeitet. Und das Gedicht ist überschrieben Ars Longa. Und das hat mich sehr fasziniert, wahrscheinlich auch aus beruflichen Gründen, da ich einen Löwenzahn im Logo meiner Forschungsstelle für Werteerziehung habe. Und dann kam mir dieses Gedicht unter in dem Bericht über ein Lyrikfestival. Und dann habe ich gedacht, das ist einfach super. Ich kann es ja vielleicht auch mal ganz vorlesen. Vielleicht ist so viel Platz.
Bitte, aber unbedingt.
Von allen Künsten am wenigsten unterworfen an Zeit- und Modeerscheinungen ist wohl die Fähigkeit, auf einem Löwenzahnstängel zu pfeifen. Und das finde ich einfach sehr gelungen, so eine Miniatur, die auch international, transnational verbindend ist. Ich habe tatsächlich mit dem Verfasser dann einen Mailwechsel gehabt und mich darüber informiert, was für ihn der Anlass war, diesen Text zu schreiben. Und dann war das auch eine Kindheitserinnerung und die kann ich auch sehr gut nachvollziehen.
Wunderschön. Vielen Dank dafür. Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
Ja, also darüber hatte ich eigentlich vor deinem Fragebogen und vor dem Podcast überhaupt noch nie nachgedacht und habe dann gedacht, eigentlich wäre es schon cool, mal von Felicitas Horst Schäfer porträtiert zu werden und auch sozusagen so ein Logo zu bekommen im Rahmen des Podcasts, sodass das meine Antwort ist.
Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
Also da habe ich sofort an Andreas Steinhöfel gedacht. Der, finde ich, fantastisch lesen kann. Mindestens, wenn ich an seine CDs oder DVDs denke. Und den habe ich leider noch nie persönlich erlebt. Aus verschiedenen Gründen war ich dann zeitlich verhindert, wenn er mal in München war, zum Lesen. Und von daher, das würde mich immer noch sehr reizen.
Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Ja, das ist, weil ich aus beruflichen Gründen mich eigentlich sehr fokussieren muss im Umgang mit Büchern. Meistens, dass ich mich dann bei der Recherche total verliere in alle möglichen Details über die Bücher und da dann so richtig abtauche in den Kontext der Bücher. Da würde ich sagen, das ist ein Vergnügen, was ich mir eigentlich nicht leisten kann, was mich aber immer wieder sehr erfreut, was ich dann an Details entdecke und ja, wo ich dann überall hingelange. Ich entdecke dann eine Autorinnenlesung von der Person und höre da rein und bleibe dann hängen und denke mir, fantastisch. Ich stelle fest, was sind Begleitbücher, was gibt es noch für Medien, in denen das Buch vorkommt, es gibt eine Verfilmung, sofort bin ich dabei, den Trailer anzuschauen und ähnliches. Also ich verliere mich in allen Welten, dann kommt vielleicht noch ein Link auf einen Podcast, in dem der Autor, die Autorin gesprochen hat, schwuppdiwupp, befinde ich mich in diesem und dann bin ich viel zu lange unterwegs und finde erstmal nicht wieder heraus.
Aber dann, wenn du rausgefunden hast, bist du natürlich schon um vieles klüger, wie toll.
Ja.
Eichhörnchen-Sammeltechnik.
Richtig, auf den Punkt könnte man es gut bringen, ja.
Welche Kinderbuchfigur brauchen wir heute ganz besonders und warum?
Ja, das habe ich vorhin eigentlich schon fast gesagt, bei meinem Lieblingsbuch Momo. Und da kann ich, glaube ich, nochmal gut wiederholen oder anknüpfen. Im Blick auf unser höher, schneller, weiter Effizienzdenken brauchen wir, denke ich, dringend einen Perspektivwechsel. Wenn wir bei dem Thema der Bildung für nachhaltige Entwicklung bleiben, also beim Nachdenken über den Ressourcenverbrauch, deutlich zu machen, dass wir eigentlich nur gemeinsam weiterkommen und nicht, indem wir gegeneinander arbeiten und uns dazu auch nicht mehr verleiten lassen. Und dafür steht Momo. Und diese Figur können wir nach wie vor sehr gut brauchen.
Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Ich würde sagen, Weiterdenken. Oder weiterdenken, je nachdem, wie man es betont, in dieser Offenheit.
Ja.
Also wenn überhaupt ich ein Buch über mich schreiben würde, dann würde ich es so nennen.
Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Rita Süssmuth, das hätte ich toll gefunden, wenn die ein Kinderbuch geschrieben hätte, muss man ja sagen. Die ist ja leider verstorben. Ja. Ist für mich so ein großes, wirklich so eine Leitfigur. Stichwort dazu Demokratiebildung und Emanzipation, Blick auf Frauen, was sie auch aus beruflichen Gründen zum Thema hatte und was sie auch vorgelebt hat als Person. Und das hätte ich toll gefunden, wenn die ein Kinderbuch geschrieben hätte.
Das fällt mir jedes Mal auf beim Fragebogen. Ich liebe den ja, weil so viel rauskommt über den Menschen, der da ist, jetzt über dich. Und trotzdem hat er natürlich einen, in Anführungszeichen, Nachteil. Der geht immer davon aus, dass gelesen wird. Wenn wir jetzt vom aktuellen Leseverhalten ausgehen, was lässt sich da sagen?
Ja, da kann man eigentlich etwas resigniert werden, so im Laufe der Zeit. Also es wird ja systematisch immer wieder erhoben, wie das Leseverhalten von Kindern und Jugendlichen ist. Und wenn man dann liest, nur also etwa die Jim-Studie, Jugend im Medienverbund, das sind 12- bis 19-Jährige, Kinder, Jugendliche, da lesen nur noch 27% täglich oder mehrmals pro Woche gedruckte Bücher. Andererseits, wenn man sich anschaut, diese Studien gibt es jetzt schon über 10 Jahre und diesen 10-Jahres-Verlauf im Blick hat, dann sieht man, es schwankt eigentlich nicht sehr extrem. Also es wird vielleicht auch viel herbeigeredet und vielleicht sollte man da optimistischer drauf schauen oder vielleicht mikrooptimistischer und kleine Erfolge schon verbuchen, um die Lesemotivation zu steigern, die ja ganz wichtig ist und die eigentlich die zentrale Voraussetzung, um Leseförderung gestalten zu können. Und von daher denke ich mir manchmal, man redet es auch sehr schlecht. Also man sollte lieber mehr tun, als immer zu sagen, Kinder lesen nicht mehr, Jugendliche lesen nicht mehr. Die können ja bald nicht mehr anders, als dass sie das dann auch tun, um dem zu entsprechen, was dauernd gesagt wird. Also die Freude daran, vielleicht mal mehr zu betonen und von den Erfolgen auszugehen. Denn die Daten zeigen ja auch, das stimmt eigentlich nicht, dass man sagt, Kinder lesen nicht mehr, sondern Lesen ist sozial ungleich verteilt, geschlechtsspezifisch unterschiedlich, medial vor allen Dingen vielfältig geworden und in gewisser Weise durch diese Multimodalität sehr viel anspruchsvoller. Also lesen können heute ist sehr viel komplexer als noch vor, ich nenne es jetzt mal, der digitalen Zeit oder der digitalen Wende.
Ich kenne natürlich die Zahlen und da ist Resignation der naheliegende Begriff, der sich natürlich überhaupt nicht mit Motivation verträgt. Den Kindern und Jugendlichen und auch den Erwachsenen wird ja eher vorgeworfen, sie können sich nicht mehr konzentrieren, sie lesen nur kurz und schon gleich gar keine Literatur. Da sagst du Vorsicht, so stimmt's nicht. Wie stimmt's denn dann?
Das ist sicher richtig, weil man sieht, dass man ja ganz andere Lesegewohnheiten heute entwickelt. Und da sind ja schon jüngste Kinder den digitalen Medien, ich sag jetzt mal, ausgesetzt.
Ja.
Und die medialen Leseerfahrungen beginnen wirklich im Kleinkindalter. Da gibt es ja interessante Studien, die jüngsten Kindern, also Dreijährigen, Bilderbücher in die Hand drücken und die fangen dann an zu wischen, weil sie eigentlich eher mit digitalen Büchern aufwachsen. Und da hat man natürlich ganz andere Herausforderungen, diese Nutzungsgewohnheit von eben auch digitalen Texten dann auf gedruckte Texte, analoge Texte zurückzuführen. Das wirkt ja fast wie eine Einschränkung. Das ist sehr viel herausfordernder, als es früher war, wo es ja gedruckte Bücher gab und die Herausforderung bestand vom Vorlesen, vom Sprechen über Bücher, vom Erzählen von Geschichten, dann in die Schrift zu finden, in die gedruckten Texte. Und diese von dir angesprochene Konzentrationsfähigkeit, das ist, glaube ich, eine Tatsache, um die wir gar nicht mehr herumkommen. Die nimmt stark ab, weil wir eben in unserer täglichen Nutzung auch immer wieder von den digitalen Medien affiziert werden, unterstützt werden. Wir müssen eigentlich eher reagieren, als dass wir agieren. Und beim Lesen, das ist in dem Zusammenhang ein sehr viel aktiverer und auch sehr viel anstrengenderer Prozess, mit dem wir uns dann konfrontieren müssen und unbequemer vielleicht auch. Und dadurch liegt die Schwelle sehr hoch zu sagen, ich finde jetzt von dem bequemen Konsumieren in die Begeisterung, in das Abtauchen, in fiktive Welten, dazu muss ich aber Anstrengungen auf mich nehmen und das muss ich in gewisser Weise auch üben, um dann mal so ein Flow-Erlebnis im Idealfall, ein Glücksgefühl zu haben, wenn ich eben die Vorstellungsbildung aktivieren kann, die wir Menschen ja haben und die eigentlich oftmals zu kurz kommt in diesem ständigen sich berieseln lassen, aber auch ganz gezielt eingefangen werden von den digitalen Medien.
Ein kleines Kind hat ein Bilderbuch in der Hand und wischt drüber, weil es eben denkt, so komme ich auf die nächste Seite. Ist denn jetzt mal ketzerisch gefragt, wäre das denn so viel schlimmer, wenn es dann meinetwegen eben Bild und Text digital konsumiert und nicht liest mit dem Buch in der Hand? Liest und schaut. Also das Bilderbuch ist ja auch Lesen und Schauen.
Nein, es ist nur einfach eine andere Form des Lesens. Und im Bilderbuch ist es vielleicht noch relativ einfach, wenn Text und Bild zusammengehen, wenn es nicht eine Hyperfiction ist, also wo du dann weitergehen kannst über Links, also wenn man bei diesem Bilderbuch bleibt, aber dabei bleibt man ja nicht stehen. Auch hier muss sich digitales Lesen weiterentwickeln und erfordert einen sehr entscheidungsstarken Rezeptionsprozess, den ich als lesende Person dann sehr stark steuern muss, mich nicht ablenken darf, konzentriert sein muss. Und diese Fähigkeiten kann ich, glaube ich, leichter über das analoge Lesen erwerben, um dann in diese doch komplexere Leseweise digitaler Texte zu kommen. Dazu braucht man, glaube ich, den Umweg über das analoge Lesen, um in ein tieferes verstehendes Lesen einzutauchen. Und das ist ja ein Problem, was wir immer wieder sehen. Also dass eben die PISA-Studie uns spiegelt, dass 15-jährige SchülerInnen nicht sinnerfassend lesen können. Die können dekodieren, die können sozusagen lesen, aber die verstehen nicht, was sie lesen. Und das wiederum verschließt ja Teilhabemöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben, was ja schulischer Bildungsauftrag ist. Also damit kann man sich nicht zufrieden geben.
Ein junger Mensch liest, kann lesen, aber versteht den Sinn nicht. Das kann ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen. Was heißt es dann? Da huschen die Augen über die Zeilen und die können die Technik des Lesens, die Buchstaben zu Wörtern zusammenfügen. Aber wenn man das gemacht hat, dann muss man doch was verstehen.
Ja, das ist, also du, wenn du dann fragst, so was stand im Text oder du möchtest nicht nur die einzelnen Wortbedeutungen haben, Satzbedeutungen, sondern die größeren Zusammenhänge, die Aussage eines Textes. Wofür steht der Verfasser, die Verfasserin? Warum ist der Text geschrieben? Das kann nicht beantwortet werden. Also es ist kein Umgang mit dem Text möglich. Und es kann nicht zum eigenen Vorwissen hinzugefügt werden. Es können keine Aussagen abgeleitet werden aus dem Text. Es kann keine Beziehung zum Text aufgebaut werden, sondern es wird mechanisch heruntergelesen und das war's.
Meine Definition von Lesen war unter anderem immer in Beziehung zu treten mit einem Text. Da meine ich jetzt nicht Schriftbild, sondern mit dem, was mir da erzählt wird, was eine Riesenkostbarkeit ist. Was ist denn für dich der Wert des Lesens?
Das ist ein Schatz, den man vorfindet in gerade literarischen Texten, auch in pragmatischen Texten. Da haben wir wichtige Informationsgehalte, was weiß ich, Forschungsfragen, die Antworten geben auf drängende Fragen der Zeit. Aber literarische Texte ermöglichen es ja, dass ich Anteil habe an den Erfahrungen anderer Menschen, anderer Zeiten, anderer Kulturen. Und das ist ja etwas, was ich mir dann lesend erschließen kann und was ja unverzichtbar ist. Also das ist überaus zentral, würde ich sagen.
Mhm. Wir würden doch sagen, das braucht man. Das ist ein Grundbedürfnis, wie Essen und Trinken. Aber Fakt ist, das ist es für sehr viele Menschen nicht. Ich habe immer ganz naiv gedacht, alle Menschen brauchen Geschichten. Und ob wir wollen oder nicht, wir stehen in Geschichten. Um uns rum ist alles voller Bilder inzwischen auch, aber eben auch Geschichten. Wie kann es dann sein, dass dieser Zugang so verwehrt ist für viele, für einen Großteil der Gesellschaft, und zwar Kinder und Jugendliche und Erwachsene?
Ich glaube, der verlagert sich. Also ich glaube, dass du auch und immer in sozialen Medien Geschichten erzählt bekommst. Du bekommst sie über Bilder erzählt. Wenn man jetzt beispielsweise Instagram nimmt, das sind Geschichten, 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 die erzählt werden. Meistens des gelingenden, glücklichen Lebens, die vorgespielt werden, dargestellt werden und die eine völlig veränderte Wahrnehmung erzeugen. Ich habe das im Selbstversuch probiert und dadurch ist die Welt eine andere geworden, seitdem ich da mit dabei bin, mir das anschaue. Ich glaube, das ist auch unverzichtbar, wenn man mitreden möchte, dass man das selber ausprobiert. Das ist auch bei TikTok. Es sind Geschichten, 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 die werden gebraucht. Nur das Verhältnis zu diesen Geschichten verändert sich. Während ich vorher mir sehr bewusst war, würde ich sagen, wo stehe ich, was ist die Geschichte? So ist man jetzt hineingenommen in einen Strudel und weiß gar nicht mehr, wo befinde ich mich eigentlich. Und das gibt ja jetzt pädagogischerseits große Herausforderungen, zu Themen führen, Diskussionen führen, wie beispielsweise mit Handys in Schulen umgegangen werden soll, weil die SchülerInnen überhaupt nicht mehr abschalten können. Die Sorge, etwas zu verpassen von diesen Geschichten, ist einfach übergroß. Und die Geschichten, die erzählt werden, sind uns nicht immer bewusst, dass es Geschichten sind, die da eine große Rolle spielen. Und das wiederum ist ja auch eine große Herausforderung, diese Unterscheidungsfähigkeit zwischen Fakt und Fiktion. Also was sind denn nun Fiktionen und was sind die Fakten dahinter?
Wenn wir sagen, Mensch, das Lesen geht zurück und so weiter, ist es nicht mehr die Sorge, dass der Zugang zu Geschichten verhindert wird, sondern dass der Zugang zu einem Umgang mit Geschichten verändert wird. Habe ich das richtig verstanden?
Einerseits ja. Und das andere ist ja, dass du im Prozess des Lesens von Geschichten, also in der aktiven Begegnung mit Geschichten, sehr viel stärker eine Eigenwahrnehmung haben kannst, als wenn du in dem Strudel der Medien untergehst oder unterzugehen drohst. Und da denke ich, kann das literarische Lesen durch nichts aufgewogen werden. Das ist eine ganz eigene Begegnungsform und die sollte unbedingt behalten werden, weil sie zur ästhetischen Dimension des Menschseins dazugehört und eine große Qualität von uns Menschen ist, dass wir eben in Geschichten uns auch beispielsweise Zukünfte vorstellen können. Und das erfordert aber eine sehr viel aktivere Haltung im Umgang mit Weltausschnitten, die Geschichten beispielsweise sind.
Was war denn das Ergebnis deines Selbstversuches? Du hast gesagt, danach war deine Welt eine andere.
Der Whistle Turn, wie es ja immer heißt, ist tatsächlich so. Also es wird ja sehr viel über Bilder dann erzählt. Wenn du mit jemandem unterwegs bist und der macht im Hochformat Aufnahmen, dann weißt du nicht, ist das jetzt für den Moment festgehalten oder nur damit das, was jetzt gerade erlebt wird, dann gepostet wird. Und damit ist ja eigentlich nicht mehr eine ungeteilte Aufmerksamkeit im Moment da, sondern immer ein Denken an, wie teile ich das? Klingt schon ein bisschen pathetisch, aber das war so, was ich mir gedacht habe, Wahnsinn, was sich da verändert hat. Und wenn ich das nicht selbst sozusagen erleben würde, indem ich da ganz selten selbst mal poste, außer professionell über meine Forschungsstelle, da haben wir einen Instagram-Auftritt mittlerweile auch, weil meine jüngeren Mitarbeiterinnen eben immer sagen, wir brauchen das auch unbedingt, sonst sind wir heute niemand mehr. Und dann merke ich, wenn ich da irgendwo unterwegs bin, ich denke immer doppelt. Und das hat sich verändert.
Jetzt gehen wir nochmal zurück zur Leseförderung. Für mich klingt es so, als müsste man die komplett neu denken nach dem, was du jetzt sagst.
Ja, wenn ich da jetzt die Zauberformel hätte, dann wäre ich fein raus. Ich kann nur Versuche formulieren. Also vor allen Dingen, glaube ich, muss man es so gestalten, dass es nicht bemerkt wird. Bei Leseförderung muss man sehr geschickt vorgehen. Es darf nicht so nach Fördermaßnahme wirken, weil dann wird es sehr verschult, sage ich jetzt mal bewusst provokant, sondern es sollte sehr viel mehr Freude am Lesen eine Rolle spielen. Und was wir vorhin schon besprochen haben, die Menschen sind in Geschichten unterwegs und das gehört dazu. Und über diese Art und Weise den Einstieg zu finden und darüber dann auch eben diese Motivation zu lesen, zu stärken und das Selbstkonzept als Leserin, Leser aufzubauen, sodass es Vergnügen bereitet, dass es ein selbstwirksames Erlebnis ist, lesen zu können. Und da gibt es ja auch gerade im Bereich der Grundschulen, wenn man da denkt, der jungen oder beginnenden Leserinnen auch zahlreiche Texte, die dieses Leseerlebnis sichtbar werden lassen, wo ich mir vorstellen kann, inhaltlich könnte man darüber gehen. Und dann gibt es natürlich viele Überlegungen dazu, wie ich auch methodisch da herangehen kann, um gerade gemeinsam diese Fähigkeit lesen zu können, als ein positives Ereignis wahrzunehmen.
Also nicht zu denken, das ist ja was für alte Leute, sondern zu sagen, hey, nee, das ist für mich richtig toll. Wer liest, ist cool. Trotzdem stellt sich die Frage, wie?
Einfach tun. Das ist schon mal das Nächste. Also deswegen Leseförderung nicht so, dass man deutlich merkt, jetzt kommt die Schule und jetzt wird das gefördert und so, sondern es einfach tun in versteckten Momenten, weil es ist so ein interessantes Phänomen, dass innerhalb der Schule die Bücher dünn sein müssen und außerhalb können sie nicht dick genug sein. Also das ist was, was man beobachten kann, dass wirklich eine enorme Diskrepanz hat, dass die Schullektüren dann immer nur anstrengend sind und deswegen sollen die Bücher besser dünn sein, während es ja diese Phänomene jetzt wiederum in digitalen Medien gibt, dass Bücher beworben werden, die dann auch gelesen werden von den Peers. Es gibt eine entsprechende Anschlusskommunikation. Es ist genau das, was man eigentlich von der Leseförderung her möchte. Aber das passiert alles außerhalb der Schulen. Also man muss vielleicht weniger schulisch werden im Blick auf Leseförderung und sich sehr viel mehr öffnen und auch den Mut haben, vielleicht mal Wege zu gehen, die weggehen von der einen Klassenlektüre, sondern hier vielfältige Wege zu eröffnen. Ich weiß schon, dass dann immer darüber diskutiert wird, ja, es muss bewertet, benotet werden. Aber wenn dann ein Buch gelesen wird und dann wird das auch noch alles benotet, dass das nicht motivational förderlich ist, ist ja eigentlich schon längst bekannt. Und von daher sollten Ansätze wie die Leseclubs, die Lektüre, Werbungsdiskussionen von den Schülerinnen gegenseitig stärker gemacht werden.
Ja.
Oder auch Leseangebote von außen gerne angenommen werden, also dass man die Klassenzimmer öffnet und es dadurch dann einfach auch erlebbarer, attraktiver wird. Da passiert schon einiges. Man braucht einfach einen langen Atem, weil es eben anstrengend ist, lesen zu können. Das wird vielleicht auch manchmal so verniedlicht. Vielleicht ist auch das ein Problem.
Da meinst du jetzt aber die Technik des Lesens oder meinst du da schon dieses Deep Reading, also dieses Einsteigen können?
Nee, die Technik des Lesens grundsätzlich. Also worüber wir uns ja jetzt Gedanken machen, Leseförderung, das kann man ja zweifach sehen. Also meint das jetzt die Fähigkeit, Lesekompetenz aufzubauen oder meint es das literarische Lesen? Und das genussvolle Lesen kann ich ja erst dann erleben, wenn ich überhaupt lesen kann. Und da gibt es halt riesige Herausforderungen, die sich durch unsere gesellschaftlichen Herausforderungen ergeben. Also wir haben ja sehr viele, die mit Zweitsprache Deutsch im Unterricht sind, die auch alle natürlich dabei sein sollen, die mitbedacht werden müssen. Also hier verändert sich enorm viel, hat sich sehr viel verändert. Und das ist eben auch sehr viel herausfordernder geworden dadurch.
Weil du vorher sagtest, außerhalb der Schule lesen Jugendliche dicke Wälzer. Dicke Wälzer sind oft das, also alles vielleicht ein bisschen holzschnittartig, Fantasy, jetzt Romance, dieses Wiederaufleben, was jetzt der Deutschlehrer, die Deutschlehrerin und auch die Kritikerin als schlechte Bücher abfertigen. Muss man da auch einen Sprung wagen und sagen, jetzt lass die erstmal lesen, was sie lesen wollen und wir nehmen es ernst?
Also unbedingt, weil wir möchten ja auch ernst genommen werden. Das gehört, glaube ich, dazu. Dann in ein Gespräch einzutreten, das als Leserinnen auf Augenhöhe stattfindet und natürlich auch den Lesegeschmack der Schülerinnen, der Jugendlichen in dem jeweiligen Alter ernst nimmt und sich dafür interessiert. Also ich glaube, dieses Interesse daran und auch irgendwo so eine vielleicht auch manchmal gruselige Faszination dafür, wie kann man das lesen, wiederholt und was ich vielleicht selber gar nicht lesen kann, aber sich darauf auch mal einzulassen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Sonst wird es dann so stark vorgefertigt. Also wer möchte schon etwas lesen, was er lesen muss und nicht will? Also da braucht man vielleicht wirklich so einen Austausch. Ich weiß schon, das ist dann sehr mutig. Die Texte sind teilweise vielleicht auch zu herausfordernd, können nur in Auszügen gelesen werden mit allen Herausforderungen, die das wieder bringt, weil dann natürlich die Jugendlichen dann erst recht neugierig werden und Ähnliches. Aber ich glaube, es geht nicht anders, dass man da in einen guten kommunikativen Umgang auch miteinander findet und durch diese sogenannte Anschlusskommunikation dann auch die Texte einfängt und deren Inhalte, also ohne dass man dann wieder zu pädagogisierend wirkt. Also es ist schon herausfordernd, nur so kommt man dann vielleicht auch dazu zu sagen, so einmal, und das gibt es ja auch schon, ist jetzt nichts Neues, was ich erzähle, dass man in den im schulischen Kontext sagt, so einmal wähle ich ein Buch aus, einmal ihr, und dann sind es aber schon immerhin zwei Bücher. Und meine Traumvorstellung wäre ja, dass es noch wesentlich mehr Texte sind, weil dadurch dann der Einzeltext nicht so gewichtig wird und nicht so aufgeladen wird, was er alles bringen und bieten muss, damit er pädagogisch wertvoll ist. Also das Ziel wäre ja eigentlich, dass die Lesenden sich selbst so einen Katalog aufbauen von dem, was dann für sie gute Literatur ist und das ausmacht. Also es wäre ja eine Zielvorstellung von schulischer Bildung, dass das erreicht wird und dass nicht die Lehrperson immer sagt, okay, wir lesen jetzt das und damit bilde ich sozusagen euer Urteil, sondern dass das auch ein Stück weit mehr an den Einzelnen, die Einzelne abgegeben wird durch die Lektüre-Erfahrungen, die gemacht werden.
Klingt großartig. Und die dann natürlich auch involviert sind selber. 2014 wurde die Forschungsstelle Werte, Erziehung und Lehrerbildung an der Ludwig-Maximilian-Universität München ins Leben gerufen. Du leitest sie. Warum war es denn so wichtig, eine solche Forschungsstelle überhaupt einzurichten?
Damit genau Fragen, wie wir sie vorhin schon hatten, zum Wert des Lesens in einer vielschichtigen Art und Weise sichtbar werden, institutionell sichtbar werden. Zu sehen, wir unterrichten Fächer natürlich und wir unterrichten aber auch Menschen und begleiten sie auf dem Weg der Identitätsbildung. Und da hat Lesen, Literatur sehr viel prägende Kraft. Also der Wert des Lesens ist für mich da vielschichtig, denn es sind ja immer Werte, die ausgehandelt werden in Geschichten. Die Protagonistinnen und Protagonisten stehen für Werte und auf der Ebene der Texte geht es um die Aushandlungsprozesse, genauso wie es dann unterrichtlich dazu kommt. Und dazu bedarf es Sprache als Medium für Bildungsprozesse, worüber auch im Blick auf Werte, die mit Sprache verbunden sind, nachzudenken ist. Und diese Forschungsstelle beschäftigt sich in interdisziplinärer Offenheit mit diesen Fragestellungen, ist institutionell sichtbar und zeigt, in der Lehrerinnenbildung geht es eben auch um diese Auseinandersetzung mit Fragen der Werteerziehung, der Wertebildung, die einen ganz klaren Blick auf Schule hat, nämlich dass sie auch einen gesellschaftlichen Auftrag hat, hier den die Einzelne dazu zu befähigen, an Gesellschaft Anteil nehmen zu können. Das läuft somit natürlich im Rahmen der Lehrerbildung, weil es zentral ist für alle Lehrpersonen. Aber es war eben nicht deutlich und nicht sichtbar. Und ich bemühe mich darum, hier Anschlusspunkte zu bringen mit einem Qualifikationsprogramm, wo man bereits im Studium sich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen kann und dass immer auch Brücken gebaut werden in die zweite Phase der Lehrerbildung ins Referendariat und dann aber auch in Fragen der Weiterbildung, man sich diesen herausfordernden Themenstellungen zuwendet. Also, dass man eben nicht sagt, nein, also ein Dark Romans Buch kommt in meinem Unterricht nicht vor, weil das passt da pädagogisch nicht hin, sondern sich zu überlegen, wie kann ich es denn einbinden? Wie kann ich damit umgehen?
Du hast mit Studierenden zu tun. Siehst du denn, dass die selber auch schon gar nicht mehr so viel lesen? Ist es eine Erkenntnis? Und wenn ja, wie begegnest du der?
Indem ich es einfach mache und mit Texten arbeite. und die mit hineinnehme und zum Beispiel anfange mit der eigenen Lesebiografie und im Austausch zum Beispiel über Lieblingsbücher. Also im Grunde so ein ähnliches Herangehen, wie du es auch wählst,
ja,
da mal zurückzublicken und an Erfolgen anzuknüpfen und zu sehen, da ist nicht gar nichts, sondern da ist schon was. Und weiterzugehen, und meistens gelingt es dann auch durch entsprechende Texte, die in Seminaren eine Rolle spielen, hier weitere positive Erfahrungen zu schaffen. Also es nicht gleich schlecht zu reden, sondern darauf zuzugehen und zu zeigen, dass es nicht Werte sind, die wir vermitteln jetzt in den Texten, und es sind nur die und die zugelassen. Das ist immer so ein großes Missverständnis, das mir öfter begegnet, weil ich diesen Begriff der Werteerziehung bringe. Dazu möchte ich unbedingt noch gleich einen kleinen Exkurs machen, sondern zu zeigen, wie wichtig es ist, dass Lehrpersonen die Gelegenheit schaffen im Unterricht, den Raum dafür öffnen, dass Werte ausgehandelt werden können, die ja immer schon da sind in den Klassenzimmern, nämlich bei jedem und jeder Schülerin, Lehrperson sind sie da. Wir alle haben Werte. Es ist schwer, diese zugänglich zu machen, und Unterricht hat da auch nur eine bestimmte Zugriffsmöglichkeit, und das ist gut so. Wir wollen ja nicht in Übergriffigkeit kommen, sondern in aller Reflektiertheit damit umgehen. Aber das, was ich nenne, das Wertreflexionskompetenz zu vermitteln, das ist das, was wir machen können. Mehr können wir nicht. Und ich nenne es eben Werteerziehung, um klarzumachen, alles, was wir im schulischen Kontext machen und tun, ist begründungspflichtig. Wir müssen darüber Rechenschaft ablegen können. Und es hat eine erzieherische und bildende Dimension, die aber eben dahin geht zu sagen, die Werte sind schon da. Schule ist ein wertvoller Ort. Und es kommt darauf an, darüber zu sprechen, darüber in Bezug zu treten. Und es kann im Klassenzimmer alles gesagt werden, aber es kann nicht so stehen bleiben, sondern wir kommen darüber ins Gespräch, sodass es nicht darum geht, Werte zu vermitteln. Das kann ich gar nicht. Ich kann Normen vermitteln, Vorschriften. Werte sind die innersten Ziele unseres Handelns, wo wir selten auch darüber genau sagen können, was ist es, sondern die haben Attraktionskräfte. Das ist das, was ich tun will. Und das kann ich nicht vermitteln, sondern ich kann im Unterricht Gelegenheiten schaffen dazu, dass Werte attraktiv sind, und darüber kann ich dann Bildungsprozesse ermöglichen, aber ich kann nicht ansagen, das und das sind jetzt die Werte, die berücksichtigt werden müssen. Das hat eine ganz kurzfristige Wirkung, und kaum ist das Klassenzimmer verlassen, verpufft es, sondern ich muss da ja auf Bildungsprozesse setzen, die ich anregen kann, und dann den Einzelnen sozusagen die Möglichkeit geben, sich darauf auch einzulassen. Und das versuche ich Lehrpersonen zu vermitteln, diese Fähigkeit, Wertreflexionskompetenz zu erzeugen. Weil ich denke, das ist sehr viel nachhaltiger. Und da ist in der Forschungsstelle eben der Ort, um damit umzugehen, und in den Seminaren an der Uni der Ort, um zu erproben, wie kann das gehen, welche Texte können wir auswählen und warum, worauf können wir uns mal einlassen, worauf können wir uns vorwagen. Und dann können wir auch herausfordernde Texte lesen, indem wir uns nicht abschrecken lassen.
Und herausfordernd heißt dann in dem Fall inhaltlich herausfordernd. Oder heißt es besonders anspruchsvoll?
Ja, also zum Beispiel Krabat von Ottfried Preußler, ein Klassiker, würde ich jetzt mal sagen, ist so ein herausforderndes Buch, das es bis vors Bundesverwaltungsgericht geschafft hat, weil Eltern eines Schülers, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass unser Kind mit Spiritismus und Magie in Kontakt kommt. Und deswegen möchten wir nicht, dass das Kind dann an der Vorführung der Verfilmung Krabat teilnimmt. Da den Leuten den Rücken zu stärken und zu sagen, doch, das ist wichtig, dass man damit in Kontakt kommt. Nicht jeder hat irgendeine Befindlichkeit und will sich damit nicht auseinandersetzen, sondern da müssen wir mit umgehen. Und dann können wir darüber sprechen, was sind die Schwierigkeiten, aber wir können es nicht per se gleich mal rausnehmen, weil das zu gefährlich ist und zu problematisch. Ein anderer Text, der aber jetzt sozusagen weniger im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur liegt, ist Frühlingserwachen. Da gab es auch große Auseinandersetzungen drum, und ein Lehrer wurde suspendiert, weil er diesen Text gelesen hat, weil das eben auch nicht als passend erschien. Ja, also das heißt, Texte haben schon Wirkungen, die man nicht immer kalkulieren kann. Aber es kommt darauf an, eben die Rezipientinnen zu stärken im Umgang damit.
Ich fand es gerade hochinteressant, was du über Normen und Regeln gesagt hast. Also wenn ich nämlich an Werteerziehung denke, ganz spontan, dann würde ich sagen, da kommt dann raus, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht, weiß ich nicht, du hast vorher diese Magersuchtsgeschichte von der Blobel erwähnt, hier wird gewarnt vor etwas, aber darum geht es ja eben nicht. Es klingt eher wie eine Haltung und die wiederum würde ich jetzt drüber schreiben, wenn ich dir so zuhöre, die Einladung zum Selbstdenken.
Ja, absolut. Und zum Weiterdenken. Also ich kann das auch mal weitersehen und weiterfassen und nicht so einen verschulten Zugang darauf zu bringen. Wenn ich da in Schule unterwegs bin, habe ich ja einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Und den habe ich ganz massiv und den brauche ich auch, um gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen, die wir nun mehr als genug haben. Ich komme da nicht drum rum. Und da kann ich mich nicht davor drücken, weil ich sage, das ist jetzt zu schwierig und zu komplex und da weiß ich gar nicht, wo es hinführt, sondern ja, eine Haltung tatsächlich aufzubauen, aber indem ich es eben tue, in Auseinandersetzung mit literarischen Texten, mit Reflexion über Sprache oder auch Medien, um ja den Raum eigentlich zu öffnen in aller Reflektiertheit. Das ist eine Gratwanderung. Aber ich will den Grat nicht vermeiden, sondern ich will drüber gehen und mir bewusst sein, dass ich abstürzen kann, aber sozusagen da die Kurve zu halten. Ich finde, diese Verantwortung haben wir gegenüber Kindern und Jugendlichen, da zu begleiten und auch offen zu sein für deren Fragen andererseits wieder. Also ganz im Sinne des Beutelsbacher Konsenses, es geht nicht darum, was mich da interessiert, sondern ich bin sozusagen Profi und weiß um die Rahmenbedingungen, um die gesellschaftliche Relevanz und alles. Aber es geht mir darum, die Themen der Jugendlichen und Kinder zu adressieren, die ernst zu nehmen in ihren Herausforderungen. Und das sind ja noch mehr als genug und ganz andere, als ich sie jetzt selbst hatte. Das war ja vergleichsweise überschaubarer zu den Fragestellungen, die jetzt auf Kinder und Jugendliche einwirken.
Wenn man an Werteerziehung denkt, dann könnte man auch sagen, wir suchen uns was aus, wo wir denken, das ist einfach wichtig, dass man sich damit befasst. Von dort aus ist der Schritt, sprichst zu Recht von Gratwanderung, sehr klein zu den sogenannten Problembüchern, die es in der Kinder- und Jugendliteratur, vor allen Dingen in der Jugendliteratur, zuhauf gibt und die ich bekennend sehr oft schlecht finde, weil sie so pädagogisch sind. Du hast jetzt auch schon 2-3 Mal so dieses pädagogisch als, ja, als Ausschlusskriterium genannt. Was ist stattdessen gut? Worauf kommt es an bei der Auswahl von Büchern?
Ja, dass du eben nicht sofort den pädagogischen Zeigefinger spürst und merkst. Das wird dann eben ein sehr gerichteter Zugang. Deswegen hat mir ja Wolf von Sascha Stanisic so gut gefallen, weil es geht um Mobbing. Nur das steht nicht im Zentrum. Und dieser Text wird auch nicht so vermarktet. Damit geht es vielleicht auch los, dass hier so der Klappentext sehr entscheidend ist für die Buchauswahl und dann aber Bücher auch sehr stark einschränkt. Ein anderes wunderbares Beispiel wäre zum Beispiel Junger Mann von Wolf Haas. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja. Ja.
Das ist ein super Text, der wunderbar ist, um sich mit Fragen der Adoleszenz zu beschäftigen und wo man super über den Klappentext große Irritationen erzeugen kann. Und dann ist dieser Text herausfordernd und harmlos zugleich. Und das sind Texte, die ich mir vorstelle. Das sind Geschichten, die wollen erzählt werden. Und die sind nicht darauf angelegt, dass sie jetzt ein besonders pädagogisches Wertvollzertifikat bekommen. Und diese Problembücher, die sind, glaube ich, irgendwie auch durch. Oder es werden natürlich immer noch gelesen, weil es schulisches Brauchtum ist. Dazu gibt es Arbeitsblätter und. Und dann werden sie genommen. Aber das sind nicht Bücher, die Vergnügen bereiten. Also man muss da ein bisschen suchen, ein bisschen um die Ecke denken, dass es nicht auf den allerersten Blick schon sichtbar wird. Weil wer möchte schon gern belehrt werden? Niemand, auch nicht Kinder und Jugendliche. Also das ist genau der Punkt. Sondern du willst eintauchen in die Geschichte und dann merkst du, ah ja, vielleicht ging es da ja auch um Mobbing.
Wolf Haas schreibt Erwachsenenliteratur. Sascha Stanisic ist an sich auch in der Erwachsenenliteratur unterwegs. Wolf ist sein erstes oder zweites Kinderbuch gewesen. Wie ist es mit der Jugendliteratur oder Kinderliteratur? Ist die da besonders geeignet?
Ja, wenn sie die entsprechenden Anschlusspunkte bietet, ja, auf jeden Fall. Dass es nicht das Problembeladene ist oder es muss auch nicht immer ein unglaublich offenes, drückendes Ende sein, dass man voller Betroffenheit da steht. Es kann auch mal eine gelingende Geschichte sein. Das wäre das, was ich mir vielleicht auch wünschen würde, dass das mal etwas runder wird, sodass man dann auch so Geschichten des Gelingens nehmen kann, in die man reingeht, wo man dann vertiefen kann man ja unterrichtlich an verschiedensten Punkten, dass man nicht so schon weiß, worauf muss es dann rausgehen. Und andererseits gibt es natürlich Texte von Kirsten Boje, die ja eine ganz renommierte Kinder-Jugendbuchautorin ist, die verdienstvollerweise den Text Dunkelnacht verfasst hat, der sehr herausfordernd ist, nur auch eine sehr gute Möglichkeit bietet, sich mit Fragen der Gräuel des Zweiten Weltkriegs auseinanderzusetzen, ganz lokal. Wir sind jetzt hier in München, in Penzberg, da hineinzufinden und einen Text geschrieben hat, der, ich glaube schon, der musste irgendwie geschrieben werden und trotzdem ist es ein pädagogischer Auftrag, der sich mit diesem Text verbindet. Das ist schon auch möglich. Das ist nur dann die Frage, wie wird der Text gestaltet und wie gelingt es einer Autorin, so großartig den zu verfassen. Also es ist sozusagen ein breites Spektrum, was man ja bei der Jugendliteratur hat. Und da muss man eben überlegen, wo will ich hin, was will ich machen? Und dazu muss man dann professionell unterwegs sein.
Bis zu einem Metatext, in dem Fall nämlich des Nachwortes. Also das werde ich nie vergessen, wie sie diesen Satz schreibt. Ich habe jetzt leider nicht mehr die genaue Zahl derer, die da kurz vor Kriegsende noch von Leuten aus derselben Kleinstadt oder Vorort umgebracht wurden. Sagen wir mal 25 Tote und niemand ist schuld, schreibt sie da. Wie kann so etwas sein? Und so ein Satz fährt so derartig rein, weil es genau darum geht. Hinterher ist es niemand gewesen. Alle haben sich rausgeredet. Aber es gibt die Toten. Und das ist unglaublich gelungen. Insofern, sie beschönigt nichts. Sie mutet es alles zu. Also das ist natürlich ein super Beispiel. Ich denke auch an die vielen Gespräche, die ich jetzt hier im Laufe von fast 6 Jahren Freigeistern mit AutorInnen haben durfte, die allesamt nicht sagen, ich habe jetzt hier den Vorsatz, ich schreibe über. Und trotzdem tun sie es, indem sie eine Geschichte erzählen. Also wenn ich an eine Juliane Pickel oder Sarah Jäger, natürlich Andreas Steinhöfel, das sind ja alles Menschen, die da enorm erzählstark auch sind, was ich auch der Jugendliteratur zuerkennen würde, dass das was ist, die ist sehr erzählerisch. Und das führt mich zu der Frage, kann denn die Jugendliteratur vielleicht etwas besonders gut, wenn wir jetzt im Kontext der Werteerziehung unterwegs sind, vielleicht sogar noch mehr als die Erwachsenenliteratur. Würde dir da was einfallen?
Also wenn wir mal bei dem Text Dunkelnacht bleiben, dann finde ich das wirklich großartig, wie mit sehr überschaubarem und sehr motivierend für kurz verfasst, aber unglaublich intensiv diese Geschichte, diese letzten Kriegstage erzählt werden, dargestellt werden, anschaulich werden, um dann eben diese Aussage, niemand ist schuld, in Szene zu setzen. Und das kann Jugendliteratur, also ganz positiv gemeint, das einfach zu schreiben, nachvollziehbar und ganz klar. Also das ist für mich ein wirklich großartiges Beispiel. Und andererseits habe ich noch ein Buch, eins, was mich sehr fasziniert, das von Jens Rasmus Regentag, was ganz ohne Sprache auskommt und im Grunde auf diese visuellen Nutzungsgewohnheiten abzielt, was dann Sprache entstehen lässt im Umgang damit und das bewusst macht, wie eben Vorstellungsbildung gelingen kann, die dann auch sprachlich realisiert werden kann, die auch einen guten Einstieg bietet. Und das, glaube ich, ist einzigartig.
Ja, fantastisches Buch. Thema Langeweile, würde ich sagen.
Genau, weil du ja gesagt hast, was kann jetzt Jugendliteratur, Kinderliteratur mehr? Ich glaube, das kann man vielleicht an diesen Beispielen ganz gut zeigen. Also das gibt es so im Erwachsenenbereich, wüsste ich jetzt nicht. Oder mir ist das noch nicht untergekommen. Das ist natürlich immer alles auch sehr unüberschaubar. Aber das finde ich so wirklich herausragend.
also wenn ich jetzt selber so vor meinem inneren Auge die vielen, vielen Bücher zumindest in Teilen vorüberziehen lasse, ich würde auch sagen, dass Jugendliteratur so von ganz starken Identifikationsmomenten lebt. Was natürlich auch was ist, was so diese Leseförderung im Sinne von begib dich doch überhaupt mal wirklich rein, vorantreibt. Wir haben aber schon auch viel über jetzt gerade so ernste Themen gesprochen und ein Reizwort, würde ich mal sagen, ist ja das Stichwort Zumutbarkeit. Ist das was, was für dich eine Rolle spielt bei der Auswahl der Bücher?
Auf jeden Fall, wobei ich da einen sehr positiven Zumutungsbegriff hat, denn ursprünglich, ja, Literatur ist als Zumutung zu sehen und zwar im Sinne einer Ermutigung. Das ist so, wenn man in die ursprüngliche Wortbedeutung des Zumutungsbegriffes geht, tatsächlich enthalten, also etwas, was man jemandem zutrauen kann. Und der Erfolg wächst dann auch mit den Ansprüchen im Sinne eines positiven Anspruches, den man hat. Und da würde ich sagen, Literatur ist eine Riesenchance, indem sie eine Zumutung ist. Weil wenn wir uns nur mit dem beschäftigen, was sozusagen immer im Rahmen des Möglichen bleibt, dann kommen wir ja nie darüber hinaus. Und da sehe ich die große Chance von Literatur. Dazu braucht man natürlich ein professionelles Herangehen, eine Haltung und auch eine gewisse Standfestigkeit, eine Neugier, selber Mut auch, um diese Zumutung einzutragen. Aber ohne das wird es, glaube ich, sehr langweilig und sehr überschaubar.
Im Widerspruch dazu steht ja jetzt so dieses, würde ich mal sagen, fast schon gesellschaftlicher Konsens, dass man eben keine Grenze überschreiten will. Und wenn das in der Kunst, in der Literatur, auf dem Theater sich andeutet, dass man sofort eine Triggerwarnung ausspricht. Was nehmen wir uns da weg, wenn wir vor allem Angst haben schlussendlich, dass es wehtun könnte?
Zu den Triggerwarnungen, ich würde besser von Inhaltswarnungen sprechen, weil dieser Triggerbegriff sehr inflationär gebraucht wird und wenig fachsprachlich. So, sagen wir mal, ja, wie du sagst, angstbesetzte Momente und wir denken nicht mehr dran, dass wir auch die Stärke haben, damit umzugehen. Mhm. Also wenn es sich um einen echten Trigger für eine Person handelt, ist das was anderes, psychologisch gesprochen, weil wir dann ja gar nicht so viel Handlungsfähigkeit haben in dem Moment. Deswegen würde ich eben von einer Inhaltswarnung sprechen. Wenn wir aber dann gewisse Inhalte meiden, dann nehmen wir uns ja auch die Chance, damit umgehen zu lernen und immer nur noch angstgeleitet unterwegs zu sein. Und dann werden die Möglichkeiten und Räume ja viel zu klein.
Und ich fürchte das auch so ein bisschen, dass ich so denke, dann erreicht man eigentlich das Gegenteil dessen, was man vermeintlich tut. Vermeintlich will man schützen. Aber in der Konsequenz nimmt man die Möglichkeit, dass auch etwas, was sehr schmerzhaft ist, zu bewältigen ist, meinetwegen. Was in heutigen Zeiten, Lesen zumindest, eine Möglichkeit auch wiederum der Welterweiterung ist. Also das, man kann ja nicht so tun, als gäbe es das nicht, ganz im Gegenteil.
Ja, unbedingt. Und selbst wenn du im Klassenzimmer, ist mir auch selbst schon passiert, entsprechende Textwirkungen bemerkst und die sich deutlich machen, dann hast du ja auch die Chance, darauf zu reagieren und zu zeigen, das gehört auch dazu. Du musst einen gewissen Mut aufbringen, um dann zu sagen, ich kann darauf auch reagieren. Und das sind eben so wechselwirksame Prozesse, die in eine Vermeidungsspirale münden können, weil du schon so Sorge hast, dass es passieren könnte, nimmst du es raus. Oder eben es führt zum Gelingen im Umgang damit. Das heißt nicht, es muss alles perfekt erfolgreich sein, weil das gibt es ja gar nicht. Es gibt ja nicht Rezepte, wie geht man damit um, wenn, sondern es gibt Näherungen davon oder Möglichkeiten. Und es gibt dann auch die Situation zu sagen, ich erkenne da meine Grenzen. Ich bin keine, wenn man jetzt an den schulischen Kontext denkt, Schulpsychologin. Ich weiß genau, das sind jetzt meine Grenzen. Ich kann da auch Hilfe holen, aber ich ermögliche den Raum, weil sonst wird es einfach sehr langweilig, weil es dann nur abgearbeitet werden muss im Sinne eines Lesekompetenztrainings. Und dann nimmt man ja Texten die eigene Qualität. Und das wäre ja sehr schade.
Das wäre sehr schade, wobei ich mich an eine Szene erinnere. Ich bin ja kurz vor Weihnachten immer viel an Schulen unterwegs und stelle da Bücher des dann fast vergangenen Jahres Neuerscheinungen vor. Einerseits für Eltern und Lehrer und andererseits aber auch in den Klassen für die SchülerInnen. Und da habe ich vorgestellt, Himmelwärts von Karin Köhler, da geht es um die Mutter stirbt und dieses Mädchen versucht irgendwie mit diesem Verlust umzugehen. Und ich bin in einer Klasse und es wird plötzlich so diese Art von Stille, wo du so merkst, oh, da ist jetzt was, was ich nicht wissen kann, aber vielleicht wissen sollte. Und dann ist ein Mädchen rausgegangen. Und dann ist eine Freundin hinterher und dann haben eben die Kinder mir gesagt, deren Mutter ist gestorben. Und da habe ich so gedacht, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte niemals dieses Buch mitgebracht. Aber andererseits, sie kam auch zurück und dann hat sie geweint und die anderen waren da und ich war auch da und es war natürlich furchtbar traurig. Aber so dieser Gedanke, mein spontaner Gedanke war, hätte ich es gewusst, hätte ich dieses Buch nicht vorgestellt. Und ich musste ziemlich mir selber gut zureden, um zu sagen, aber das, was jetzt da passiert ist, ist nicht schlimm in Anführungszeichen, weil es angemessen ist, dem gegenüber, was geschehen ist.
Ja, absolut. Und da würde ich dir auch auf jeden Fall zusprechen. Es ist ja ein Zeichen der Empathie, das zuzulassen und zu sagen, schlimm, was dir passiert, aber wir begleiten dich in deiner Trauer. Und merkwürdig wäre es eigentlich, alles rauszulassen, weil du weißt ja nie, was bei wem was auslösen könnte. Also dann könntest du gar nichts mehr lesen, weil Texte sind eben verdichtete Erinnerungen, Erfahrungen anderer. Und dass da ähnliche sind, ist ja eigentlich vielleicht auch ein gutes Ventil, eine gute Möglichkeit.
Ja, und das sind alles Gründe, warum wir lesen und gerne lesen, weil es uns da hinführt. Jetzt haben wir schon ganz viel über Bessermachen, wie kann man es Blatt wenden, gesprochen, nämlich indem du einfach erzählt hast, was du tust. Ich bin gerade das Gegenteil von resigniert. Ich bin ganz motiviert und entsprechend begeistert. Jetzt möchte ich aber eine Frage noch stellen, die betrifft das System. Lesen ist mehr denn je schichtspezifisch, würde ich mal sagen. Es ist an den Geldbeutel, überhaupt die ganze Bildung, an den Geldbeutel der Eltern gebunden. Ist das in der Leseförderung und auch in der LehrerInnenausbildung mit integriert, dass man sagt, wir müssen nochmal ganz andere Türen öffnen, wir müssen vielleicht viel früher ansetzen und wenn ja, wie?
Das Thema Bildungsgerechtigkeit wird ja da auch mit angesprochen und immer wieder das Bemühen, darum, Wege zu finden zu den einzelnen Kindern und Jugendlichen, die dann sehr individuell sind. Und es gibt natürlich auch bewährte Verfahren, die angewendet werden können. Aber ich glaube, umso individueller, umso besser wird es funktionieren, weil es immer auch darum geht, in Beziehung zu treten zu den jeweiligen Schülerinnen, Schülern, zu den Kindern, Jugendlichen, die hier eben in herausfordernden Situationen aufwachsen und dann sich neue Wege einfallen zu lassen. Und da ja, gibt es, also gerade was das Thema Lesen angeht, sehr viel bewährte Möglichkeiten und wo man eben auch sagen kann, vielleicht kommt man auch durchs Hören zum Lesen. Und da gibt es auch Konzepte, wo du sagst, es muss nicht immer der Umgang mit Schrift sein, wenn der negativ besetzt ist, dann gehen wir übers Hören hinein. Auf jeden Fall ist das mitgedacht und spielt eine Rolle. Anders ist die Frage, wie viele Schülerinnen und Schüler treffen auf eine Lehrperson und inwiefern kann man sich hier durch digitale Assistenten Unterstützung holen. Das sind, glaube ich, Themen, die uns jetzt in Zukunft beschäftigen werden. Also inwiefern kann KI dann diese Einzelunterstützung bringen, beispielsweise durch entsprechende Chatbots, die eingesetzt werden im unterrichtlichen Zusammenhang. Aber ich würde mal sagen, es wäre schon immer noch der Wunsch danach, dass es diese Beziehungsgestaltung durch die einzelnen Lehrpersonen gibt. Das ist, glaube ich, nach wie vor etwas, was extrem wichtig ist und durch kein digitales Tool ersetzt werden kann.
Wir alle brauchen ja Vorbilder und das kann es natürlich auch sein, dass man sagt, da ist jemand, das spricht mich an oder das berührt mich in irgendeiner Weise und da kann ich mich dann dranhängen. Trotzdem, wenn ich dir so zuhöre, ist da dieses Individuelle von Mensch zu Mensch in Ruhe. Das geht eben alles nicht schnell und auf der anderen Seite hockt einen im Nacken, die Zeit drängt, weil es ja, wir haben die Gesellschaft jetzt oft angesprochen und dieses, was braucht es dann wiederum für Voraussetzungen, für Demokratie? Also man ist in so einer Zange drin. Wenn du jetzt ans Lesen denkst, hast du denn noch oder überhaupt Hoffnung?
Unbedingt. Und ich nenne das Mikrooptimismus. Sonst nimmt man sich zu viel vor.
Ja, ja.
Ja, es ist doch meistens so, wenn man immer das große Ganze anschaut und denkt, es muss jetzt in dieser einen Schulstunde alles gelingen. Das kann nicht klappen. Also kleinere Portionen sich vornehmen und einen guten Plan machen. Jeder Text, der begeistert, ist ein guter Text und bringt voran auf dem Weg. Ich glaube, anders geht's nicht. Und das kann möglichst jeder, jede in seinem, ihrem Umfeld tun, kleine Schritte gehen und dann, man kann es nur hoffen. Also das ist auch eine gewisse pädagogische Bescheidenheit. Das heißt nicht, dass ich dem aus dem Weg gehe, dass ich es gar nicht erst versuchen will, aber ich kann es nicht erzwingen. Es gelingt, es gibt Wege, die bewährt sind, empirisch erprobt sind, Lesestrategien, die wirken sollten. Mit diesem Wissen ausgestattet, muss ich es versuchen. Und dann, glaube ich, wirken die Texte. Eventuell muss man digitale Umwege gehen, aber ich glaube, das kann gelingen.
Wäre das übersetzbar, was du jetzt gerade von der Schulsituation gesagt hast?
Ja, unbedingt. Und zwar im Sinne auch einer positiven Art der Kommunikation. Wir können nicht nicht denken. Von daher ist es besser, positiv zu formulieren und darauf zuzugehen. Das sind sonst negative Glaubenssätze, die Einzelne mit vor sich hertragen. Und ich glaube, das ist auch gesamtgesellschaftlich. Und da gibt es ja zum Glück auch Vorbilder und Beispiele, an denen man sich orientieren kann. Also die richtungsweisend wirken können. Und daran, denke ich, knüpft man an. Also wenn ich jetzt sage, denk nicht an den blauen Elefanten der Maus, dann hast du vom inneren Auge den blauen Elefanten der Maus. So, dass es stets gut ist, sich zu überlegen, wie kann ich es positiv adressieren. Es gibt den positiven Journalismus, der sich das auch auf die Fahnen schreibt und entsprechende Newsletter jetzt beispielsweise von der Zeit, die zeigen, die Welt ist auch nicht so schlecht, wie man sie immer darstellt. Ich glaube, wir brauchen da einen gewissen Mikrooptimismus gesellschaftlich, weil alles auf einmal angehen, das wird ein bisschen viel.
Sabine, was für ein Schlusswort. Ich danke dir so sehr für dieses Gespräch. Ich kann nur sagen, würde ich jetzt studieren, ich würde unbedingt bitte bei dir studieren wollen, Werteerziehung und Lehrerbildung. Ich finde es großartig. Vielen, vielen Dank für all die hochinteressanten Sätze, die du gesagt hast und eben fürs gemeinsam denken dürfen. Da danke ich dir sehr.
Ja, danke dir für die Einladung. Ich fand es auch sehr belebend, zusammen drüber nachzudenken.
Mach's gut. Ich sage jetzt mal tschüss.
Ja, tschüss.
Das war's für heute. Das war die 126. Freigeistern-Folge. Das war Wertegeistern, das Gespräch mit Sabine Anselm. Ich danke von ganzem Herzen und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, sowie alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern-Donnerstag wieder am 25. Juni, dann mit einem neuen Lesen und Lesen lassen. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Tschüss!